Hallo und ein herzliches Moin Moin zur neuen Folge von Transponder Code 77. Vorab etwas Kurzes zu mir. Mein Name ist Ina und mich interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so bin ich auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu starten. In diesem Podcast werde ich erst einmal alle 2 Wochen einen Flugunfall aus der ganzen Welt erzählen und dazu recherchiere ich für euch im Internet, lese verschiedene Berichte, schau mir Reportagen an und manchmal finde ich auch den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Das Ganze trage ich dann für euch zusammen, damit ich es euch ganz genau erzählen kann. Und damit das Ganze ein bisschen interessanter wird und man auch die ein oder andere Diskussion führen kann, habe ich mir meine beste Freundin Nadja dazu geholt. Hallo Nadja!
Hallo Ina!
Die Triggerwarnung zur jeweiligen Folge findet ihr in den Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge. Und im Anschluss könnt ihr uns gerne euer Feedback dalassen bei Instagram oder TikTok. Aber bevor es jetzt so richtig losgeht, müssen wir unbedingt noch was anteasern. Denn nächste Woche ist es endlich soweit und unsere Spezialfolge über den Fluch der Kennedys geht endlich online. Und da freuen wir uns schon so sehr drauf. Es wird endlich Zeit. Also, nächste Woche. Nicht nur ein Teaser, sondern auch die Spezialfolge zum Fluch der Kennedys. Und jetzt springen wir zurück ins Jahr 2005. Nadja, erinnerst du dich noch daran, was 2005 so passiert ist?
Da ist so einiges passiert, ja.
Ich musste tatsächlich nachgucken, ich hatte das nicht mehr so auf dem Zettel. Ich weiß aber, dass wir Papst geworden sind.
Ja. Und Camilla und Prinz Charles damals haben geheiratet.
Ah, siehst du, das war auch 2005.
Ja, und es gab noch einen Hurricane in Amerika.
Ah, Katrina.
Genau.
Der New Orleans so unheimlich verwüstet hat.
Richtig, es war ein katastrophales Jahr eigentlich.
Ja, das stimmt. Aber dann passt es ja dazu, weil wir springen jetzt zum 14. August 2005. An diesem Sonntag soll Helios Airways Flug 522 in Larnaca auf Zypern starten, einen Zwischenstopp in Athen einlegen und dann weiter nach Prag fliegen. Insgesamt sind an diesem Tag 115 Passagiere und 6 Crewmitglieder an Bord der Boeing 737-300. Diese ist 33,40 Meter lang bei einer Spannweite von 28,88 Metern. Maximal könnte sie 149 Passagiere transportieren. Genau diese Boeing von Helios Airways hatte ihren Erstflug am 29. Dezember 97 und wurde dann im Januar 98 an die damals Deutsche BA, eine deutsche Fluggesellschaft, mit ihrem damaligen Sitz in München ausgeliefert. Dort flog sie, bis sie im April 2004 an Helios verkauft wurde und dort mit dem Spitznamen Olympia nun seit 16. April 2004 flog. Kapitän an diesem Tag ist der 58-jährige Deutsche Hans-Jürgen Merten. Merten fliegt seit 35 Jahren und wird oft in den Ferien auch von Helios angefordert. Insgesamt hat er 16.900 Flugstunden, 5.500 davon auf einer Boeing 737. Sein erster Offizier ist der 51 Jahre alte, aus Zypern stammende Pambos Chalalambos. Dieser hat im August 2005 7.549 Flugstunden und davon 3.991 auf einer 737 und war damals der erste Pilot, der von Helios eingestellt worden war. Als Flugbegleiter ist an diesem Tag unter anderem der 25-jährige Andreas Prodromou eingesprungen. Er bekam erst kurz vor Abflug den Anruf, dass er arbeiten solle und tat dies gerne, denn auch seine Freundin ist auf diesem Flug als Flugbegleiterin unterwegs. Ihn werde ich im Verlauf der weiteren Folge aber dann nur noch Andreas nennen. Alles verläuft nach Plan. Gegen 9.07 Uhr ist es soweit und die Boeing 737 erhebt sich von der Startbahn aus in den Himmel über Zypern. Aber noch während des Steigflugs ertönt plötzlich ein Alarm. Kapitän Merten wundert sich, denn er erkennt den Alarm für mangelnde Startkonfiguration. Und dieser ertönt, wenn dann, eigentlich nur am Boden und soll die Piloten darauf aufmerksam machen, dass das Flugzeug keine Startbereitschaft hat. Deshalb funkt Merten nun auch die Helios-Leitzentrale in Larnaca an. Im gleichen Moment springt aber auch der Master Caution an. Dieser Alarm macht auch nochmal auf eine Fehlfunktion des Flugzeugs aufmerksam. Und kurz dazu, also es gibt zwei wichtige Alarme. Einmal den Master Caution, wie er jetzt gerade angesprungen ist. Dieser enthält eine Warnung, die nichts direkt mit der Flugzeugsicherheit zu tun hat, aber bearbeitet werden muss, aber nicht jetzt sofort. Sondern sie zeigt eher Systemfehler.
Ja, okay.
Im Gegensatz zu dem Master Warning, den gibt es nämlich auch noch, und der Alarm muss zwingend sofort bearbeitet werden.
Und der ist da angegangen?
Nee, da war es der Master Caution.
Ach, da war es der Master Caution, okay.
Springen wir jetzt aber zurück ins Cockpit. Kapitän Merten wartet noch auf den Ingenieur, der sich in der Leitzentrale dazuschalten soll. Allerdings ist Merten durch seinen Akzent so schlecht zu verstehen, dass sie immer wieder nachfragen müssen, was er denn genau meint. Denn Merten vermutet ein Problem mit dem Kühlkreislauf des Flugzeugs. Und auch als der Ingenieur ihn nach dem Kabinendruckregler fragt, ignoriert der Kapitän ihn und will stattdessen lieber wissen, wo die Sicherung des Kühlkreislaufs ist. Also erklärt der Ingenieur ihm, dass sich diese hinter seinem Sitz befinden muss, und das war nun auch das letzte Mal, dass die Helios-Leitzentrale etwas aus dem Cockpit der Olympia hörte. Sorgen machte sich aber keiner.
Wie, es machte sich keiner Sorgen?
Ja, ich fand das auch merkwürdig. Also das Gespräch bricht dann ab, er sucht die Sicherung und das war's.
Ja,
also, ach so. Und für die war das dann anscheinend erledigt.
Ach so, okay.
Hä? Ja, ich verstehe das
versteht auch nicht. Ne.
In der Regel dauert der Flug von Zypern nach Athen ungefähr 1,5 Stunden. Helios Flug 522 war nun schon 2 Stunden in der Luft und schien Schleifen über Athen zu fliegen. Aber auf Ansprache der Anflugkontrolle meldete sich niemand. Wurde Helios Flug 522 entführt? Oder plante man einen Anschlag mit der Boeing 737? Um genau das herauszufinden und zu versuchen, irgendwie mit den Piloten Kontakt aufzunehmen, stiegen nun 2 Kampfjets der griechischen Luftwaffe auf. Dabei flog ein Jet auf Höhe des Cockpits und der zweite blieb hinter dem Flugzeug in Abschussposition. Der Pilot des Kampfjets, der auf Höhe des Cockpits fliegt, funkt, dass es so aussieht, als wäre der erste Offizier über dem Steuer zusammengesackt. Den Kapitän kann er gar nicht sehen. Und auch, dass niemand auf ihn reagiert. Auch nicht aus der Kabine. Stell dir mal vor, du fliegst, also in Urlaub, und dann taucht plötzlich neben dir, guckst du aus dem Fenster, taucht neben dir plötzlich ein Kampfjet auf.
Ja gut, da würde ich mir aber auch Gedanken machen, wenn man denn das so hört. Der so aus, was weiß ich, aus Berichten und so zum Abschuss freigegeben.
Ja, genau.
Oder wie auch immer. Ja, würde ich auch doof gucken. Ja, das stimmt.
Genau, aber aus dem Flugzeug reagiert anscheinend gar keiner. Es scheint ein Geisterflug zu sein. Und doch, ganz plötzlich, nimmt der Jetpilot eine Bewegung im Cockpit wahr. Doch auf seine Funkrufe reagiert trotzdem niemand. Er versucht es mit Zeichensprache, also eine Art Winken. Und tatsächlich, die Person im Cockpit scheint ihn mit einem Winken zu antworten. Doch dann dreht Helios Flug 522 plötzlich leicht nach links und beginnt zu sinken. Während des Sinkens, auf einer Höhe von ungefähr 2500 Metern, scheint es nochmal so, als würde die Person im Cockpit winken. Das war aber auch der letzte Versuch, denn um 12.03 Uhr an diesem Sonntag, knapp 3 Stunden nach dem Start in Larnaca auf Zypern, stürzt die Olympia mit insgesamt 121 Menschen an Bord in den Bergen von Grammatiko in Griechenland ab. Nach diesem schrecklichen Anblick machen sich die 2 Kampfjets auf den Weg zurück zur Basis und zeitgleich eilen Feuerwehr und Rettungskräfte zur Absturzstelle. Aber sie finden keine Überlebenden. Aus Zypern sterben 104 Menschen, 13 aus Griechenland und einer aus Deutschland. Und während in Zypern sofort eine 3-tägige Staatstrauer ausgerufen wird, müssen nun die Ermittler der AAIASB, was für Air Accident Investigation and Aviation Safety Board steht, also der griechischen Behörde für Flugunfallermittlung, herausfinden, warum Helios 522 anscheinend zu einem Geisterflug wurde. Die ersten Tage verstreichen mit eher schlechten Nachrichten, denn die Blackboxes konnten zwar gefunden werden, allerdings wurde der Stimmrekorder beim Aufprall anscheinend herausgeschleudert, denn er befand sich nicht mehr in der Box. Und die Ermittler wissen, dass es ohne ihn so gut wie unmöglich wird, die Ursache für diesen Absturz zu finden. Inzwischen liegen aber die Autopsieergebnisse der Opfer vor und die offenbaren Schreckliches. Denn der Rechtsmediziner Dr. Philippos Kautsaftis bestätigt, dass alle 121 Opfer erst durch den Aufprall starben. Und es wird noch mysteriöser. Denn laut dem Pathologen und Untersuchung von Gewebespuren aus dem Cockpit scheint Andreas auf dem Platz des Kapitäns gesessen zu haben. Der Flugbegleiter saß also beim Absturz des Flugzeugs am Steuer. Aber warum? Ließ er das Flugzeug absichtlich abstürzen oder wollte er es vielleicht retten? Was die Ermittler wissen ist, dass Andreas zumindest einen Pilotenschein für kleinere Flugzeuge hatte und dass er mit der Schulung für die 737 schon begonnen hatte. Allerdings hatte er erst 10 Stunden im Simulator verbracht. Denn sein großer Traum war es, Pilot bei Helios zu werden. Und dann haben die Beamten doch ein bisschen Glück, denn der Stimmrekorder wird gefunden und ist tatsächlich noch intakt. Nun erfahren sie hoffentlich die Wahrheit und was genau in den letzten Minuten geschehen ist. Denn die Aufzeichnungen zeigen ganz klar, dass es keine Entführung war. Auf ihnen sind leise Piepgeräusche zu hören und wie Andreas 5 Hilferufe absetzt. Mayday, Mayday, Mayday. Aber warum hat niemand diese Funkrufe gehört? Weder die Anflugkontrolle Athen noch die Jetpiloten. Was die Ermittler aber herausfinden ist, dass als die 737 nach links zog und zu sinken begann, es der Moment war, als der Treibstoff ausging und deshalb das linke Triebwerk kurz vor dem rechten abschaltete. Das war also der eigentliche Grund für den Absturz, denn die Maschine war ja nun schon 3 Stunden in der Luft und nicht wie geplant 1,5. Das belegen also auch der Stimmrekorder gemeinsam mit dem Datenschreiber. Aber wie kam es überhaupt dazu? Bei der Durchsicht der Wartungsunterlagen der Olympia stoßen die Ermittler auf Merkwürdiges. Denn es gab Wochen zuvor einen Druckabfall in der Kabine. Der Flugbegleiter, der damals Dienst hatte, sagte in einem Interview, dass es ein lautes metallisches Geräusch gab und plötzlich die Sauerstoffmasken aus der Decke fielen. Und er sagte auch aus, dass ihm bei diesem Druckabfall jede Bewegung schwer fiel und er trotz Sauerstoff kaum atmen konnte. Das besserte sich erst nach dem Notabstieg, als sich die Druckverhältnisse in einer Höhe von ca. 3000 Metern wieder regulierten. Allerdings entnehmen sie den gleichen Wartungsunterlagen auch, dass dieses Problem repariert und somit behoben wurde. Und trotzdem bleibt der Flugbegleiter dabei, dass es noch mehr Probleme in der Kabine gab und dass diese trotz der Eintragung ins Logbuch manchmal erst nach Tagen oder Wochen repariert wurden. Genau das ist auch der Grund, warum sich die Ermittler nun mal mit den Technikern von Helios unterhalten. Einer der Techniker berichtet, dass es auf dem letzten Flug am Abend vorher wieder Probleme mit der Tür gab. Es hatte sich laut der Flugbegleiter Eis daran gebildet, als die Maschine kurz nach Mitternacht des Unglückstages auf Zypern landete. Daraufhin entschlossen sich die Techniker, noch in derselben Nacht einen Drucktest durchzuführen. Denn während des Fluges kommt frische Luft über die Triebwerke in die Kabine, damit bei geschlossenen Türen eine Zirkulation gewährleistet ist. Und ein Teil dieser Luft entweicht danach über kleine Ventile am Heck der Flugzeuge. Bei einem Drucktest wird nun also mit einem bestimmten Aggregat mehrere Minuten lang Luft in die Kabine gepresst, damit ein Überdruck entsteht. Denn nur dann ist es möglich, mit einem Barometer Undichtigkeiten zu finden. Aber die Techniker finden nichts. Daraufhin ist in den Unterlagen auch zu lesen, dass die Maschine in Ordnung ist und keinerlei Defekte aufwies. Also, alles in allem, ja gut. Deswegen durfte die Maschine ja auch am nächsten Tag starten. Allerdings wissen die ermittelnden Beamten auch, dass eben genau so ein Druckabfall für diesen Geisterflug verantwortlich sein könnte. Denn dadurch wären Passagiere und auch Crew wohl bewusstlos gewesen. Dazu passt aber nicht, dass die Piloten der Kampfjets keinerlei Beschädigungen oder Löcher im Rumpf sahen. Deshalb suchen sie nun weiter. Denn es steht ja auch immer noch die Frage im Raum, warum Andreas, der Flugbegleiter, im Cockpit war. Alles in allem bleibt es also sehr rätselhaft. Und nun setzen die Beamten bei dem Gespräch zwischen Pilot Merten und der Helios-Leitzentrale kurz nach dem Start an. Denn dadurch wissen sie ja schon, dass es bei einer Höhe von 3.700 Metern zu einem Alarm kam. Es ertönte das Signal für falsche Startkonfiguration. Wie aber am Anfang schon gesagt, kommt es eigentlich nur zu diesem Alarm, solange das Flugzeug noch am Boden ist. Und auch bei den Trümmerteilen, also zum Beispiel bei den Landeklappen oder dem Fahrwerk, ist kein Defekt zu finden, der für den Start problematisch gewesen wäre.
Aber wie kam es dann zu dem Warnsignal?
Ja, das prügeln die jetzt raus.
Ah,
Also
okay.
jetzt kommt nämlich Chefermittler Akrivos Zoulakis ins Spiel.
Okay,
Ich
hören wir
entschuldige
weiter.
mich hier in diesem Fall nochmal, also wenn die Namen nicht ganz korrekt ausgesprochen sind, dann mein Fehler. Ich kann nur Griechisch essen, nicht Griechisch sprechen. Genau, also Chefermittler Akrivos Zoulakis schaut sich nun eine ganz bestimmte Armatur genauer an. Und dabei fällt ihm nämlich etwas Entscheidendes auf. In genau dieser Armatur ist der Schalter für den Kabinendruckregler verbaut und die Position des Schalters lässt darauf schließen, dass er während des Fluges auf manuell stand. Der Kabinendruckregler ist dafür zuständig, automatisch dafür zu sorgen, dass der Druck innerhalb des Flugzeugs immer wieder neu der Höhe angepasst wird. Steht dieser aber wie hier auf manuell statt auf Automatik, müssen die Piloten den Druck über das Druckausgleichssystem selbst anpassen. Und das Ganze bringt sie auf eine neue Spur. Und deshalb sprechen sie noch einmal mit dem Techniker von Helios, der in der Nacht zuvor den Drucktest durchgeführt hat. Und dabei kommt heraus, dass dieser den Kabinendruckregler auf manuell gestellt hat, denn anders wäre der Drucktest nicht möglich gewesen, wenn die Triebwerke dafür nicht extra eingeschaltet worden wären. Allerdings kommt auch heraus, dass dieser Techniker den Schalter am Ende des Tests nicht wieder zurückgestellt hat, obwohl das eigentlich so gemacht werden sollte. Jetzt haben die Ermittler also eine Theorie.
Na, da bin ich ja mal gespannt, was dabei jetzt rauskommt.
Der Kabinendruckregler stand noch auf manuell, als Kapitän und erster Offizier an diesem 14. August ins Cockpit stiegen. Aber keinem von beiden ist dies aufgefallen. Das scheint der Grund dafür zu sein, dass sich der Druck nach dem Start nicht automatisch ausgeglichen und daher die Luft immer dünner wurde. Vielleicht war es nämlich auch nicht der Akzent, dass die den in der Helios-Leitzentrale nicht verstanden haben. Vielleicht lag das nämlich auch schon daran, dass der Sauerstoff immer weniger wurde.
Ja, und dadurch konnte er nicht mehr richtig sprechen.
Und vielleicht auch nicht mehr ganz klar
Ja, weil
denken.
danach war das ja gleich abgebrochen.
Genau.
Ja, stimmt.
Das scheint also der wahre Grund hinter Geisterflug Helios 522 zu sein. Nun muss Zoulakis und sein Team das Ganze nur noch beweisen. Und dafür wählt er 4 Monate nach dem Absturz eine verrückte Art. Er lässt eine Boeing 737 von Olympic Airlines exakt die gleiche Route fliegen. Und zwar auch mit dem Kabinendruckregler auf der manuellen Stellung. Extra dafür wurde das Flugzeug mit Sauerstoffgeräten und ganz vielen anderen Messgeräten ausgestattet. Und die Erkenntnis, die daraus resultiert, ist, dass es ein kleines grünes Lämpchen gibt, das anzeigt, ob der Regler auf manuell oder auf Automatik steht. Aber Zolakis merkt auch, dass dieser bei dem Stand der Sonne auf das Cockpit kaum bis gar nicht zu erkennen ist. Weiter verringert sich der Sauerstoffgehalt in der Luft schnell. Daher kam also auch das Warnsignal. Denn das Warnsignal für niedrigen Sauerstoffgehalt klingt genau wie das Warnsignal für falsche Startkonfiguration. Infolgedessen sprang dann auch der Mastercaution an, denn unter anderem geht dieser an, wenn die Sauerstoffmasken in der Kabine aus der Decke fallen. Und auch hier scheint es so, als hätten Kapitän Merten und sein erster Offizier die Alarme falsch gedeutet. Sie dachten anscheinend nur an das Kühlsystem und nicht an den Druckausgleich. Weiter zeigt sich auch bei dem nachgestellten Flug, dass die Instrumente genauso reagierten wie bei Helios Flug 522. Und auch was den Sauerstoffgehalt angeht, zeigen die Beamten Anzeichen von Sauerstoffmangel, zum Beispiel durch Druck auf den Ohren und Schwindel.
Die haben das ja nachher dann ja gleich wohl wieder eingestellt. Weißt du?
Ja,
richtig.
Genau.
Und dann hat sich das reguliert?
Ja.
Also hätten die einfach nur das Einstellen brauchen und...
Die hätten einfach nur den Regler umstellen müssen.
Oh, okay.
Vielleicht erklärt auch genau dieser Sauerstoffmangel das Verhalten der Piloten. Denn wie am Anfang schon erwähnt, fragte der Ingenieur den Piloten nach dem Kabinendruckregler. Dies übergang er aber einfach und antwortete mit einer Gegenfrage. Er fragte immer und immer wieder nur nach der Sicherung für den Kühlkreislauf. Und die Ermittler gehen noch ein Stück weiter und gehen nun davon aus, dass Kapitän Merten auf der Suche nach der Sicherung hinter seinem Sitz aufstand und dann aufgrund des Sauerstoffmangels das Bewusstsein verlor. Das war da, als der Kontakt nämlich dann abbrach, wo wir eben drüber gesprochen
haben.
Denn auch ein Hypoxie-Experte, also ein Experte für Sauerstoffmangel, sagte in einem Interview, dass man anfangs gar nichts bemerken würde und wenn man es dann doch erkennt, ist es in den meisten Fällen schon zu spät. Was aber bei dem Test auch auffällt, ist, dass die Sauerstoffmasken in der Kabine von alleine aus der Decke fallen, im Cockpit jedoch nicht. Deshalb gehen die Beamten nun davon aus, dass wahrscheinlich außerhalb des Cockpits niemand eine Ahnung hatte, dass die beiden Piloten mittlerweile bewusstlos sind. Denn der Autopilot steuerte das Flugzeug und der Sauerstoff aus den Masken in der Kabine reicht nur für circa 12 Minuten. Schließlich sollen diese im Notfall nur dafür da sein, bis der Pilot den Notabstieg eingeleitet hat und das Flugzeug wieder auf einer Höhe angekommen ist, in der man wieder normal atmen kann. Bei dem nachgestellten Flug von der AAIBSB schalten die Piloten den Kabinendruckregler nun wieder auf Automatik. Denn es folgt noch ein wichtiger und letzter Test. Der Kampfjet-Pilot soll wieder aufsteigen. Währenddessen zieht sich ein Ermittler die Uniform eines Flugbegleiters an und setzt sich auf den Platz des Kapitäns. Und der Pilot des Kampfjets bestätigt, dass er genau diese Uniform ganz klar am Unglückstag erkannt hat. Weiter finden die Ermittler an diesem Tag auch heraus, dass die komischen Piepgeräusche auf dem Stimmrekorder von der Eingabe auf dem Tastenfeld der Kabinentür kommen. Das muss immer und immer wieder Andreas gewesen sein. 15 Monate nach dem Absturz erscheint der Bericht der griechischen Flugunfallbehörde und sie zeigen auch nochmal die unglückliche Verkettung auf, die dazu führte. Punkt 1. Nicht erkennen der Piloten, dass das Drucksystem auf manuell eingestellt war. Punkt 2. Nicht Identifizierung der wahren Ursache des Problems durch die Besatzung. Punkt 3. Arbeitsunfähigkeit der Besatzung aufgrund von Hypoxie. Punkt 4. Eventueller Treibstoffmangel und Punkt 5, der Aufprall auf den Boden. Aber es bleibt weiter die Frage im Raum, warum anscheinend Andreas als einziger nach fast 3 Stunden noch bei Bewusstsein war. Dafür werden jetzt noch ein weiteres Mal die Mitarbeiter von Helios befragt. Und danach scheint es so gewesen zu sein, als sollen die Flugbegleiter sich die Masken aufsetzen und auf Anweisung aus dem Cockpit warten. Aber anscheinend kamen aus diesem keine Anweisungen. Und da muss Andreas bemerkt haben, dass etwas nicht stimmt. Da er aber hinten im Flugzeug eingeteilt war, musste er es erstmal irgendwie nach vorne schaffen. Vielleicht mit Hilfe der sogenannten Affenschaukel. Also von frei hängender Sauerstoffmaske zu frei hängender Sauerstoffmaske. Vielleicht waren da auch schon seine Kollegen ohne Bewusstsein. Das werden wir nie erfahren. Aber Andreas war früher Taucher beim Militär. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum sein Körper länger durchgehalten hat. Und zu den Sauerstoffmasken in der Kabinendecke gab es noch vier tragbare an Bord der 737. Drei fand man davon an der Absturzstelle und diese waren benutzt worden. Noch ein Grund, warum alle davon ausgehen, dass Andreas es immer und immer wieder versucht haben muss, ins Cockpit zu gelangen und Mayday zu funken. Was nicht ankam, da die Funkfrequenz noch auf Larnaca eingestellt war. Und auch Gewebespuren an der Sauerstoffmaske des Co-Piloten zeigen, dass Andreas wahrscheinlich versucht hat, diesen wiederzubeleben. Doch der war wahrscheinlich schon im Koma. Bis zum Schluss hat Andreas versucht, Hilfe zu finden und das Flugzeug zu retten. In einem Bericht, den ich dazu gelesen habe, stand, dass die Erfahrung von Andreas nicht ausreichte, um das Flugzeug unter Kontrolle zu bekommen. Aber er schaffte es, das Flugzeug von Athen wegzudrehen und so nicht auf bebautem Gebiet abzustürzen. In Zypern und an der Absturzstelle in Griechenland stehen noch heute Fotos der Opfer als Erinnerung. Und 2011, also erst 6 Jahre später, sorgt die Federal Aviation Administration, kurz FAA, aus den USA dafür, dass alle Boeing 737 mit zwei weiteren Warnleuchten ausgestattet werden. Eine für falsche Startkonfiguration und eine für den Kabinendruckregler. Mehr konnte ich allerdings nicht herausfinden, denn die Seite der AAIASB mit dem offiziellen Flugunfallbericht war für mich nicht erreichbar. Also ich kam auf den Bericht nicht drauf.
Oha, aber es ist schon krass.
Es ist schon hart.
Es ist echt hart. Also die ganzen Umstände da, also ich meine, die wirklich auf diese blöde, wenn die die blöde Lampe gesehen hätten, wäre alles gar nicht.
Die hätten nur
Ja.
den Regler.
Aber was ich da auch nicht verstehe, also die sagen ja auf der einen Seite Flugbegleiter und so, die waren ohnmächtig, aber der Pathologe sagt, die müssten alle noch oder viele noch wach gewesen sein beim Absturz. Also
Nee, sie haben noch gelebt, aber die scheinen alle im Koma gewesen zu
die
sein.
waren schon bewusstlos.
Genau. Also durch den Sauerstoffmangel fällst du halt irgendwann ins Koma.
Ja, ist
Und
klar.
umso länger das anhält, dann ist es auch irgendwann nicht
Ach so,
mehr
dann habe ich das falsch verstanden.
reversibel.
Ja, okay.
Und deswegen hat er es wahrscheinlich auch nicht geschafft, den Co-Piloten.
Ja, wieder zu beleben.
Ja, genau.
Ja.
Also,
Aber
er
dann kann
war
man
ja noch.
sagen, Gott sei Dank, außer der Andreas, dass die in Koma waren und das gar
Ja.
nicht
Aber
mehr
was muss das für ihn gewesen sein, ne? Also,
schrecklich.
oh,
Ja,
gruselig.
zur letzten Sekunde,
Ja.
ja.
Vor allem, weil er eigentlich auf diesem Flug gar nicht eingeteilt war.
Nee, ist er nur mitgeflogen, weil auch seine Freundin geflogen.
Und
Ja,
weil sich
ja.
jemand anders krank gemeldet
Und
hat.
weil sich jemand krank gemeldet hat, wurden,
Das
ja.
ist schon immer heftig, wenn man das so hört.
Ja, das
Das.
stimmt. Also ich fand das echt spannend, weil man zumal gar nicht erstmal wusste, wo
Ja.
ist da der Fehler, ne?
Ja.
Ja.
Was ich auch so krass fand, ist, er wollte unbedingt Pilot werden. Das war wohl sein. Also, ich habe auch ein Interview von seinem Vater gesehen. Und der sagte auch, dass das sein größter Traum war, Pilot zu werden. Und jetzt starb er quasi auf dem
Aber ja.
Pilotensitz. Aber
Das ist
ja,
Ironie, ne? Ironie des
das ist ganz
Schicksals,
schlimm,
ja.
ganz, ganz schlimm. Und damit sind wir dann jetzt aber auch am Ende der Story. Ich hoffe sehr, dass euch meine Recherche gefallen hat. Und wie am Anfang schon gesagt, lasst uns gerne einen Kommentar oder ein Feedback da bei Instagram oder TikTok. Bei Spotify übrigens könnt ihr jetzt auch nicht nur den ganzen Podcast bewerten, sondern ihr könnt auch jede einzelne Folge bewerten. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Ich sag Nadja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Und dann hört ihr jetzt wie immer noch die besten Outtakes der Folge. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss!
Tschüss.
Kapitän an diesem Tag ist der 48. Er ist 58. Im gleichen Moment wir gucken mal weiter, denn die ermittelnden Beamten wissen auch, dass eben genau ein Druckabfall aber auch kein Satz, ist kein Defekt zu finden, der für dieses Start dieses Start.
Das von selbst.
Genau. Also, wir hören uns die Theorie mal an. Der, da ist schon wieder mein... Denn auch ein Hypoxie-Experte, also ein Experte für Sauerstoffmangel, sagte in einem Interview, dass man anfangs gar nichts bemerkt. Denn es folgt noch ein wichtiger und letzter Test. Der Kampfjetpilot. Aber aus diesem kamen anscheinend keine Anweisungen. Was dazu geführt zu haben scheint, das ist auch kein Satz. Und dann sag ich wie immer, vielen, vielen Dank, Nadja, dass du da warst.
Dankeschön.
Bitte gerne.
Warum soll ich denn danke?